Es war im Jahr 1920, da wurde der Mann von Catherine Laws, Direktor eines der berüchtigsten Hochsicherheitsgefängnisses in Amerika, in der Nähe von New York, das hieß Sing Sing. Sie war eine junge Mutter, die beiden waren Eltern von drei Töchtern und alle rieten ihr davon ab, jemals einen Fuß in dieses Gefängnis zu setzen. Sie hatte aber ein ganz anderes Herz und schlug alle Warnungen in den Wind. Als das nächste Basketballspiel der Häftlinge stattfand, ging sie schnurstracks mit ihren drei Töchtern im Schlepptau ins Gefängnis, setzte sich zwischen die Insassen auf die Tribüne. Sie sagte, mein Mann und ich kümmern uns um diese Männer und sie werden sich auch um mich kümmern. Macht euch keine Sorgen. Als sie davon hörte, dass einer der verurteilten Mörder blind war, brachte sie ihm Blindenschrift bei, damit er lesen könnte. Später erfuhr sie, dass auch Gehörlose unter den Inhaftierten waren. Also erlernte sie die Gebärdensprache. Sie konnte sich so mit ihm unterhalten. 16 Jahre lang öffnete sie mit ihrem Handeln immer wieder aufs Neue die Herzen dieser harten Männer in Sing Sing. Im Jahr 1937 konnte eine staunende Welt schließlich sehen, was ihre Liebe bewirkt hat. Die Häftlinge wussten sofort, dass etwas nicht stimmte, als der Direktor eines Tages nicht zur Arbeit erschien. Catherine ist beim Autounfall ums Leben gekommen. Am folgenden Tag wurde sie zu Hause rund 1 Kilometer vom Gefängnis entfernt aufgebahrt. Und als der stellvertretende Direktor dann am Morgen seine Runde machte, bemerkte er eine große Menschenansammlung am Tor des Gefängnisses. Alle Insassen standen dicht gedrängt am Zaun. Tränen überströmte Gesichter. Niemand sprach ein Wort. Keiner bewegte sich. Sie waren gekommen, um der Frau, die ihnen ihre Liebe geschenkt hatte, so nah wie möglich zu sein. Der Gefängnisdirektor traf eine mehr als außergewöhnliche Entscheidung. Er sagte, Männer, ihr dürft rübergehen. Heute Abend seid ihr alle wieder zurück. Unter diesen Männern waren verurteilte Mörder, Bankräuber, Brandstifter, Vergewaltiger. Fast alle saßen lebenslänglich. Aber der Direktor ließ das Tor öffnen und ohne Aufseher oder Begleitung gingen sie zum Haus von Catherine Laws, um von ihr Abschied zu nehmen. Am Abend kehrten bis auf den letzten Mann alle in ihre Zellen zurück. Das ist, was Liebe bewirken kann. Und wir gehen weiter in der Reihe, ist Liebe dein Motor? Wir haben ihre Herzenseinstellung gesehen zu den Insassen, zu ihren Nächsten, die ja, aufgrund ihrer Vergehen Strafe absitzen müssen. Aber es waren ihre Nächsten, die auch Not hatten. Und sie hat sich um sie gekümmert. Wir haben uns schon gefragt, wie Menschen das tun können. Ich weiß gar nicht, ob sie gläubig war oder nicht. Das habe ich nicht rausgefunden. Aber die Grundlage, wenn wir darüber nachdenken, ist, dass Christus dich liebt, dass er mich liebt. Und wir ihm antworten, dass wir ihn lieb haben, indem wir mit ihm Gemeinschaft verbringen, indem wir das tun, was er sagt. So sagt es Jesus selber, wenn ihr mich liebt, dann haltet ihr mein Wort, dann tut ihr das, was ich euch sage. Und dann haben wir uns das nächste angeschaut, die letzten beiden Male, liebe deine Geschwister. Wie gehen wir untereinander gut um oder auch nicht gut? Wie sollte es sein? Heute werden wir uns die Frage stellen, was es bedeutet, den Nächsten zu lieben. Und abschließend, liebe deine Feinde. Und das Ziel ist, dass wir ein Stück weit mehr verstehen, was diese Liebe ausmacht. Dass diese Liebe nicht nur die Grundlage für die Rettung ist, der Motor unseres Glaubens sein soll, sondern all unseres Denkens, unseres Redens, unseres Handelns. Damit Gott geehrt wird. Und damit Menschen in unserem Umfeld bewegt werden. So wie die Häftlinge bewegt wurden von dieser großen Liebe dieser Frau. Liebe muss der Antrieb unserer ganzen Existenz sein. Und zur Erinnerung nochmal diese Übersicht, diese Grundlage, dieses Fundament, dass Christus dich und mich liebt. Die Voraussetzung für diese zwischenmenschlichen Liebesbeziehungen ist, dass wir Jesus lieb haben. Dass wir in einer Gemeinschaft mit ihm leben, dass wir auftanken, dass wir den Sprit für unseren Motor quasi bekommen. Die Priorität, die wir uns angeschaut haben, dass wir untereinander in der Gemeinde im Reich Gottes uns lieb haben sollen und provokant habe ich es ein bisschen Übungsfeld genannt, den Nächsten zu lieben. Das ist natürlich weit mehr und wahrscheinlich eines der größten Felder, weil das einfach der Alltag ist. Und der Höhepunkt am Ende, die Liebe zu den Feinden. Ich fasse nochmal Punkt 3 so ein bisschen zusammen. Liebe deine Geschwister. Wir haben gesehen, wie Jesus sagt, hey, das ist eure neue Familie, darum sollt ihr euch kümmern. Und Jesus macht deutlich, hey, Liebe ist dieses Erkennungszeichen, dieses neue Erkennungszeichen. Daran sollen alle euch erkennen, dass dieses neue Gebot. Also können wir im Umgang miteinander, oftmals ist es nicht unbedingt, dass wir vordergründig uns fertig machen, anschreien, kaputt machen, schlagen, sonst was, sondern oft ist es einfach das dahinter. Und wenn Menschen das mitkriegen, können wir sie entweder dadurch zu Christus führen oder abhalten. Wie gehen wir miteinander um? Wie gehen wir miteinander um? Dass wir zuerst denen Gutes tun, die die Hausgenossen des Glaubens sind, das heißt die Mitgläubigen. Die Vorbilder dafür sind Jesus Christus selbst, der liebte bis zum Ende, sogar Judas, sagt er. Noch die ersten Gemeinden waren Vorbilder darin, dass sie sich in den Gemeinden liebten, gegenseitig unterstützten, miteinander in einer guten Art und Weise umgingen und dann aber auch darüber hinaus zu allen Heiligen. Alles in Liebe zu tun, haben wir gesehen, die Notwendigkeit, alles. Eine anhaltende Liebe, 1. Petrus 4, Vers 8, das ist vorrangig das, was wir untereinander tun sollen. Trotz Meinungsverschiedenheiten, trotzdem, dass der andere doof ist in unseren Augen. Das denken wir sicherlich hin und wieder mal. Ich kann es zumindest von mir sagen. Manchmal kommt so ein Gedanke, ey, boah, ist das wieder nervig. Aber es ist ein böser Gedanke, es ist ein falscher Gedanke. Anhaltende Liebe vor allem anderen. Dass wir auch über die Sünden sogar hinwegsehen können. Zudecken, das macht die Liebe. Haben wir vorletztes Mal drüber gesprochen. Dann haben wir uns diese Rechnung geschaut, 5 minus 1 gleich 0. Ohne Liebe macht die himmlische Sprache nur Lärm. Ist alle Erkenntnis nutzlos, risikobereiter Glaube wertlos, alle Geldspenden an Arme sogar wertlos. Und das eigene Leben zu opfern wäre sinnlos, wenn die Liebe fehlt. Also sämtliche Gaben, sämtlicher Glaube und Hingabe sind, so haben wir es uns ein bisschen bildlich versucht darzustellen, die Nullen auf dem Blatt Papier unseres Lebens. Solange keine positive Zahl davor steht, sind die Nullen wertlos, es ist nichts. Aber sobald eine Eins davor kommt, haben wir 10.000, glaube ich, ja. Dann steht da eine 10.000 auf dem Blatt. Dann ist da wirklich Wert hinter. Und das macht die Liebe. Und deswegen haben wir uns beim letzten Mal gefragt, wie drückt sich Liebe aus, wie zeigt sie das? Und wir haben besonders diese Einanderstellen uns angeschaut oder viele der Einanderstellen. Wie sollen wir denn miteinander umgehen? Sollen wir einander verdächtigen, hinter dem Rücken miteinander reden, die Herzensmotivation der anderen beurteilen, obwohl wir gar nicht mit ihm gesprochen haben? Sollen wir aufeinander zugehen oder auch nicht? Sollen wir den anderen ignorieren oder dem anderen vergeben? Die Einanderstellen beschreiben diese Wichtigkeit und die Priorität, wie wir miteinander umgehen sollen. Ausdrücklich für die Ortsgemeinde, aber auch generell gegenüber allen Geschwistern. Das Untereinander, das Miteinander funktioniert, wenn wir uns einander sehen, vorrangig. Ja, es gibt auch Aspekte der Liebe untereinander, wie zum Beispiel das Gebet oder auch das Telefonat oder das Briefschreiben oder wie auch immer, dass sich umeinander sorgen, umeinander kümmern, den anderen ermutigen. Natürlich funktioniert das auch außerhalb von Sonntag oder den Treffen. Aber gerade praktisch gelebte Liebe ist so wichtig und diese Gaben einzusetzen, dienen mit den Gaben, war ein wichtiger Aspekt untereinander in der Gemeinde. Einander lieben, einander dienen. Und dann haben wir uns die Einander-Einstellung angeschaut, zum Beispiel einander ertragen. Das ist erstmal eine Einstellung. Kommen wir hin und sagen, ich will direkt draufhauen oder bin ich bereit, auch mal zu ertragen? Und kleide dich mit Demut im Miteinander und viele Dinge mehr. Um das ein bisschen zu verstehen, haben wir die Nicht-Einander auch angeschaut. Nicht-Einander beißen und fressen, das heißt zanken, streiten. Nicht-Einander schlecht, übereinander schlecht reden. Nicht-Einander richten, das heißt den anderen verurteilen, auch wenn er anders denkt. Wenn du die Freiheit in Christus hast, dann ist das gut in einem Punkt. Am anderen Punkt hast du sie vielleicht nicht. Nicht gegeneinander klagen und streiten wie manche andere. Und dann der größte Teil, wie wir einander tun oder reden können. Ermuntern, erbauen, den Alltag mit Christus zu gehen, aufeinander Acht haben, einander ermahnen, füreinander beten, einander vergeben, einander aufhelfen, wenn es um das Zurechtbringen gerade im Zusammenhang mit der Sünde geht und gemeinsam die Lasten tragen. Sünde zieht runter. Und der darunter leidet und damit kämpft, dass wir ihn unterstützen. Und damit abschließend der Zusammenfassung, die Folgen, dass da Freude im Glauben ist. Wir haben im Johannesevangelium gesehen. Freude im Glauben, wenn wir einander lieben. Das ist ein Zeugnis für die Ungläubigen. Wenn jemand sieht, wie wir miteinander umgehen, und wir haben gesehen, dass Gott das Werk nicht vergessen wird, was wir untereinander tun. Das war mein Schnelldurchlauf. Das Handout könnt ihr euch runterladen, um auf der Website, um vielleicht die Gedanken nochmal zusammenfassend zu sehen. Wir wollen fortfahren mit dem nächsten Teil der Pyramide. Liebe deinen Nächsten. Und wie gesagt, das habe ich als Übungsfeld bezeichnet. Das ist natürlich in der Bibel weit mehr. Ja, Nächstenliebe ist nicht nur ein Übungsfeld, sondern es ist das alltägliche Leben. Wahrscheinlich der größte Teil des zwischenmenschlichen Liebesfeldes, was wir haben. Es umfasst Familie, Freunde, Arbeitskollegen, die Leute, die im Bus mit dir fahren oder in der Bahn, die Leute im Straßenverkehr, wo auch immer wir Leuten begegnen. Und als erstes wollen wir uns anschauen, dass Gott uns eine unmissverständliche Anweisung gegeben hat. Die können wir nicht missverstehen, wenn er sagt, liebe deinen Nächsten. Und das ist nicht nur neutestamentlich irgendwas, was Jesus einführt. Nein, das Volk Israel wurde sogar schon aufgerufen, liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Ja, das ist gewissermaßen die oberste Regel ihres bürgerlichen Gesetzbuchs im Umgang miteinander. Und dieser Oberbegriff, der hat dann im Gesetz sämtliche Ausdrucksformen gefunden, bis in viele Details hinein. Den Nächsten nicht hassen, nicht schlecht über den anderen reden, nicht bestehlen, natürlich die 10 Gebote, beziehungsweise der zweite Teil, die ausdrücken, hey, so sollst du mit deinem Nächsten umgehen. Und Jesus, und die Stelle wollen wir mal lesen, zeigt dann im Neuen Testament auf, in Matthäus 22, Verse 37 bis 14, wie wichtig dieses Gebot ist. Matthäus 22, Vers 37. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand. Das ist das größte und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Gott zu lieben ist das Erste, und das haben wir in unserer Pyramide auch an zweiter Stelle gefunden, liebe Christus. Diese Liebe erwidern und nach seinem Willen zu leben, und das umfasst dann letztlich auch seinen Maßstab, seine Gebote, seinen Willen, wie wir auch miteinander umgehen sollen. Und hier haben wir die Aufteilung, wenn wir einfach nur die 10 Gebote anschauen. Der erste Teil der 10 Gebote betrifft die Liebe zu Gott, wie wir ihm gegenüber uns verhalten, denken und handeln sollen. Und der zweite Teil betrifft die Liebe untereinander. Ja, die horizontalen Beziehungen. Und so sind alle Gebote und Forderungen, die Gott gibt, in diesen beiden Geboten enthalten. Ja, es sind Ausdrücke, es sind Erklärungen, wie das praktisch aussehen kann, aber darüber steht, liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Und Paulus sagt in Galater 5, Vers 14, das ganze Gesetz ist in diesem einen Wort erfüllt. Es findet sich genau darin, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wisst ihr, wie Jakobus das nennt? Er nennt es das königliche Gesetz. Das oberste Gesetz, das Gesetz mit Erhabenheit und mit Autorität. Und das bedeutet, dass es letztlich keine Option ist, sondern eine sehr deutliche, eine unmissverständliche Anweisung. Es ist Ausdruck unserer Liebe zu Christus, wenn er sagt, wenn ihr mein Wort haltet, dann seid ihr es, die mich liebt. Und wenn wir das umsetzen, so sagt Jakobus dann, dann tun wir recht, dann tun wir das Richtige. Der Umkehrschluss wäre, tun wir es nicht, dann tun wir das Falsche. Wir kommen gleich nochmal drauf zurück, wenn wir Gutes tun, verweigern. Es gibt keine Ausreden, dass du und ich unseren Nächsten nicht lieben, beziehungsweise, anders gesagt, oftmals bringen wir viele Ausreden, um den anderen nicht zu lieben. Nicht, dass wir das bewusst tun und sagen, ich hasse dich jetzt oder ich trete dich jetzt. So nicht. Aber durch Unterlassung, weil wir Menschen fürchten, weil wir uns nicht mit ihnen abgeben wollen, weil wir nicht möchten, dass sie, weil wir nicht mögen, dass sie etwas anders tun, dass sie anders denken, weil wir hinten herum irgendwas tun. Es gibt Gründe, warum wir den Nächsten meiden. Das königliche Gesetz aber, das oberste Gesetz für die zwischenmenschlichen Beziehungen, das königliche Gesetz, also das heißt, das Gesetz unseres erhabenen Königs. Das verdrängen wir beachten es nicht und beachten dann mehr den zweiten Teil. Liebe an uns selbst, oder? Wenn wir ehrlich sind, sind wir lieber Könige unseres eigenen Reiches. Wir kämpfen für unsere Vorzüge, beten unausgesprochen, mein Wille geschehe. Dieses erhabene Gesetz machen wir zu unserer Erhabenheit. Voller Stolz suchen wir den Vorteil für uns selbst, tun aus Eigennutz und eitler Ehre willen, für uns. Wir lassen uns lieber hochheben, wollen uns besser darstellen und sehen lieber auf das eigene als auf das des anderen. Andersherum schreibt Paulus an die Philipper, sollen sie es eben tun. Wir prahlen mit Dingen, die wir tun, die wir geleistet haben. Es kommen lauter faule Worte aus unserem Mund, welche gut sind, vielleicht sogar zu unserer eigenen Erbauung. Sie wirken nicht Gnade beim Hörenden, sondern vielleicht sogar meine eigene Ehre. Moderne Konzepte von Selbstliebe, Selbstverwirklichung, Selbstwerterhöhung tun ihr Übriges dazu. Vielleicht denkst du jetzt, mal ist aber ganz schön schwarz. Du denkst, sowas machen Christen nicht. Ich kann euch sagen, das sind alles Beispiele aus meinem eigenen Leben. Gerade in den letzten anderthalb Jahren, wo viel Literatur, viel nochmal mit meinem eigenen Denken, meinen eigenen Herzenseinstellungen mich beschäftigt habe, kommt so viel hervor, wo du denkst, kann nicht sein. Doch, was denkst du, warum die neutestamentlichen Schreiber immer wieder daran erinnern und aufrufen und ermahnen, hey, das gehört zu eurem alten Leben, das gehört nicht zu eurem neuen Leben mit Christus. Unser Fleisch immer noch kämpft und für uns selber wollen wir diese Dinge haben. Die zeigen die Früchte dieses Sich-Selbst-Lebens. Die werden aufgezeigt in den Werken des Fleisches, Galater 5 zum Beispiel. Was da alles rauskommt, ist so übel. Die neutestamentlichen Schreiber schreiben an die Christen, sie ermahnen und ermuntern, hey, diese Dinge passen nicht zu deinem Leben mit Christus. Und doch, wie Paulus auch diesen Kampf aufdrückt, das Gute, was ich will, das tue ich nicht. Schlechte, was ich nicht will, das tue ich. Ich kann mich nicht davon freisprechen. Aber was ist die gute Nachricht dabei? Das wäre ja schrecklich, wenn wir keine gute Nachricht dabei hätten. Der erste Aspekt unserer Pyramide natürlich, die Liebe Christi, die Grundlage geschaffen hat. Er hat durch seinen Tod am Kreuz die Vergebung für diese Sünden bereits erwirkt, die ich in Anspruch nehmen durfte. Darauf gehe ich. In ihm darf ich leben. In ihm darf ich Gnade empfangen. In ihm darf ich Straffreiheit haben. Ist das nur eine Legitimation, dass ich jetzt einfach sagen kann, ja gut, hat er mir vergeben, jetzt kann ich ja doch einfach so weiterleben und muss das gar nicht prüfen. Paulus würde sagen, das sei fern. Täglich neu sollten wir unsere Sünde dem Herrn bekennen, wo sie uns auffällt, dass wir Buße tun, dass wir sagen, hey, ich möchte umdenken, das ist doch schlecht, wie ich denke, rede und handle, Gott. Hilf mir dabei. Dass wir immer wieder neu diese Gnade in Anspruch nehmen, uns darauf stützen, daran erinnern, er hat es getan. Er hat meine Schuld vergeben, ich muss mich nicht dafür jetzt fertig machen, aber das heißt auch nicht, dass ich mich darauf ausruhe. Denn die Gnade erzieht uns, haben wir im Titusbrief, Kapitel 3 gelesen, 2. Sie erzieht uns, dass wir neues Denken entwickeln, neues Reden und neues Handeln. Und wir wollen uns dieser Frage nun widmen, was ist überhaupt der Nächste? Und wie sieht das überhaupt in meinem Leben aus, wenn ich sage, hey, das ist eigentlich der größte Teil. Und ich habe es so genannt, dass es ein alltäglicher Dienst ist. Jeden Tag kommt dieser Aspekt sicherlich vor. Weil wir irgendwo alle mit Menschen zu tun haben. Im Kontext von Jakobus 2, wo es um das königliche Gesetz geht, sind die Armen die Nächsten. Und Jakobus prangert die Leser an, hey, guck mal, die Reichen, die werden hier bevorzugt und die Armen werden vernachlässigt. Aber wenn der Arme jetzt kommt und irgendwo sitzen möchte, warum setzt du ihn neben den Schemel deiner Füße, wo der Reiche sitzt? Das ist doch nicht Nächstenliebe. Die Kluft zwischen Arm und Reich hat Christus doch überwunden. Warum handelt ihr so? Handelt nach dem königlichen Gesetz. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und lass uns mal eine wichtige Begebenheit anschauen, wo auch diese Frage gestellt wird, wer ist denn nun mein Nächster? In Lukas 10, ich denke, die meisten von uns werden diese Geschichte kennen. Von dem Gesetzesgelehrten, der diese entscheidende Frage hat, wer ist denn jetzt mein Nächster? Und Jesus ihm diese Geschichte erzählt. Wir lesen zunächst in Lukas 10 die Verse 25 bis 29. Und siehe, ein Gesetzesgelehrter stand auf und versuchte ihn und sprach, Lehrer, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu ernten? Er aber sprach zu ihm, er antwortet nicht, er stellt eine Frage, was steht denn im Gesetz geschrieben? Wie liest du? Er antwortete und sprach, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben, aus dem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft, mit deinem ganzen Verstand und den Nächsten lieben wie dich selbst. Er aber sprach zu ihm, ja, du hast recht geantwortet, tu dies und du wirst leben. Indem er aber sich selbst rechtfertigen wollte, sprach er zu Jesus, und wer ist mein Nächster? So eine gute Frage eigentlich, wer ist denn jetzt mein Nächster? Sollen wir jeden Menschen, so wie der Kommentator Gooding es beschreibt, sollen wir jeden Menschen, der unseren Weg kreuzt, als unseren Nächsten behandeln, ihn lieben wie uns selbst? Wenn das unmöglich ist, erhebt sich ja die Frage, wo sollen wir die Grenze ziehen? Sollen wir jeden schamlosen Sünder, jeden boshaften Tyrannen und jeden lästernden Irrlehrer als unseren Nächsten behandeln und sie wie alle anderen gleichermaßen lieben? Oder sollen wir nach gesundem Menschenverstand das Gebot auffassen und sagen, ja, der Nächste sind die Familienangehörigen, die Bewohner in unserer Umgebung, die Besucher der gleichen Gemeinde oder bestenfalls unsere Landsleute. Und alle anderen werden ausgeschlossen. Dürfen wir das so im engeren Sinne verstehen? Wir schauen, was Jesus sagt und wie er das erklärt. Wir lesen weiter bis zum Ende des Abschnitts, Vers 30. Jesus nahm das Wort und sprach, ein Mensch ging von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter Räuber. die ihn auch auszogen und ihm Schläge versetzten und weggingen und ihn halbtot liegen ließen. Zufällig aber ging ein Priester jenen Weg hinab, und als er ihn sah, ging er an der entgegengesetzten Seite vorüber. Ebenso aber kam auch ein Levit, der in den Ort gelangt, und er sah ihn und ging an der entgegengesetzten Seite vorüber. Aber ein Samariter, der auf der Reise war, kam zu ihm, und als er ihn sah, wurde er innerlich bewegt. Er trat hinzu, verband seine Wunden, goss Öl und Wein darauf, setzte ihn auf sein eigenes Tier, führte ihn in eine Herberge und trug Sorge für ihn. Am folgenden Morgen zog er 2 Denare raus, gab sie dem Wirt und sprach: Trage du Sorge für ihn. Was du noch dazu verwenden wirst, werde ich dir bezahlen, wenn ich zurückkomme. Was meinst du? Wer von diesen dreien der Nächste dessen gewesen ist, der unter die Räuber gefallen war? Der Gesetzeslehrte aber sprach, der die Barmherzigkeit an ihm übte. Und Jesus sagt: Geh hin und handle ebenso. Bevor wir auf so ein paar Einzelheiten hier eingehen, ist ja durchaus sehr interessant, diese Geschichte. Habt ihr gemerkt, dass Jesus diese Frage eigentlich gar nicht beantwortet? In Vers 29 wurde er gefragt: Wer ist mein Nächster? Und Jesus fragt dann, wer war denn der Nächste, dem diese drei genannten hätten Liebe erweisen sollen? Jesus fragt in Vers 36 nämlich, wer von diesen dreien der Nächste dessen gewesen ist, der unter die Räuber gefallen ist. Er dreht das quasi um. Die Geschichte von meinem herzlichen Samariter nahm diese unerwartete Wendung. Ja, sie begann mit der Frage, wer ist mein Nächster? Und endete mit der Frage, wem gegenüber erweist du dich denn als Nächster? Es ist interessant, wie Jesus dem Gesetzesgelehrten hier eine kleine Denkaufgabe und uns, denke ich, aufstellt. Wer ist denn mein Nächster? Nein, wem erweist du dich denn als Nächsten? Jesus dreht diese Frage um und sagt, hey, einer, der letztlich in Not ist, der, so sagt er am Ende, die Barmherzigkeit an ihm übte. Vers 37. Weil er in Not geraten ist, weil er ein Problem hatte, weil er Hilfe brauchte. Wir müssen uns so ein bisschen in die damalige Kultur reindrängen. Ja, für die damalige geistliche Elite war der nächste Geistliche. Alle anderen wie Zöllner und Huren und auch die Samariter, die klar irgendwo mitten im Land Israel wohnten, aber völlig verachtet wurden, die galten als Feinde Gottes. Sie waren nicht die Nächsten. Also es wären niemals die Nächsten in ihren Augen gewesen von diesem Gesetzesgelehrten. Ein Samariter hätte nie mit einem Juden zu tun gehabt. Der Jude, der ist, wenn er von Judäa nach Galiläa gegangen ist, ist er einen Umweg gegangen, am Meer entlang, um nicht durch das Gebiet von Samarien zu gehen. Unser Jesus ist ganz anders, der ist mittendurch gegangen. Und wenn ein Samariter sich als der wahre Nächste für einen Juden zeigen konnte, dann waren alle Menschen quasi die Nächste, die Hilfe brauchen. Wem gegenüber weißt du dich als Nächsten? Und hier können wir praktisch auch lernen, wie wir das erkennen können. Ja? Wenn wir nochmal reinschauen, ab Vers 31, ein Priester, Vers 32, ein Levit, sie gingen weit weg. Sie hatten nicht das, was in Vers 33 am Ende beschrieben steht, was der Samariter hatte. Eine besondere Sichtweise, und zwar die des Herzens, des Inneren. Er wurde innerlich bewegt. Er sah ihn und hatte Erbarmen, er war von Mitleid durchdrängt, weil jemand Hilfe braucht. Und dann erst ging er aktiv los, ging zu den Notleidenden hin. Das ist der nächste Schritt, hingehen. Er investierte Kostbarkeit, er investierte Geld in den anderen, um ihnen zu helfen. Er kannte den sicherlich nicht, der lag ja da, aber er investierte sein eigenes Geld. Er war demütig und ging selber, wobei der Hilfsbedürftige auf dem Tier ritt. Selber zurücknehmen, der andere darf erhöht reiten. Er pflegte ihn weiterhin, damit seine Not gelindert wird. Dranbleiben. Not weiter lindern und gab sogar noch Geld. 2 Denare, 2 Tagelöhne. Und so wurde das Leiden des Nächsten gelindert. Der, der Barmherzigkeit an ihm geübt hat. Der, der die Helfende, diese dienende Liebe erst einmal mit der inneren Einstellung und dann in der praktischen Tat gezeigt hat. Sogar an jemanden des Volksteils, der verhasst wurde oder die nicht miteinander konnten. Also, und das, damit gehen wir quasi schon einen Schritt ins nächste Mal, in den obersten Teil der Pyramide, in den Höhepunkt, in die Feindesliebe. Ja? Sogar die, in denen wir eigentlich gar nicht können. Wir können an vielleicht Arbeitskollegen denken, die fies zu uns sind. Klassenkameraden, die gemein sind. Autofahrer, die wirklich seltsam sind. Leuten aus der Gemeinde, die wir nicht mögen. Wir können das Feld so breit machen. Wir werden uns nächstes Mal, so Gott will, weiter mit beschäftigen. Aber wenn wir erst einmal nicht an diesen, ich sag mal, Extremfällen oder dem obersten Teil der Pyramide aufhalten und einfach mal in den Alltag reinschauen, müssen wir nicht gleich an Feinde denken. Jesus drückt ja aus, hey, der Nächste ist der, den du siehst, der Hilfe braucht. Und wem bist du selbst der Nächste? Bist du der Nächste, dem, der diese Hilfe braucht? Sei ihm der Nächste. Dadurch erfüllen du und ich, dadurch erfüllen wir das Gesetz Christi. Der Nächste ist der, der mit der Panne am Straßenrand liegt und deine Hilfe braucht. Ich kann mich erinnern, dass ich Basti zur Prüfung mal gefahren habe. Wir haben einen Unfall beobachtet. Basti hat gesagt, Prüfung ist egal, wir müssen da jetzt hin. Wir müssen helfen. Der Nächste, der Hilfe brauchte. Der Nächste ist der, der in der Schule Probleme hat, der Hilfe braucht. Sagt er, ich komme nicht klar, kannst du mir helfen? Oder du weißt, dass du ihm helfen kannst. Der Nächste ist der, der praktische Not hat. Ob es handwerklich ist, ob es technisch ist, ob es innerlich ist. Wo du Hilfe anbieten kannst. Der Schlüssel hier ist wirklich diese innere Sicht. Barmherzigkeit. Der, der die Barmherzigkeit an ihm übte. Der Nächste ist der, der viel zu tragen hat, ob innerliche Lasten oder praktische Lasten, dem du helfen kannst. Der Nächste ist der, der bei dir zu Hause Unterstützung braucht. Ja, auch wenn deine Kinder mit Integralrechnung kommen oder mit einem Deutschaufsatz. Ja, aber erst einmal brauchen sie Unterstützung. Natürlich können wir das nicht alles. Und ich komme gleich nochmal darauf zurück, ja, dass wir keine Maschinen sind, dass wir nicht Gott sind. Aber wie gehen wir erst einmal in der Notlage um? Haben wir diesen barmherzigen Blick und gehen erst mal drauf zu? Oder der Nächste ist der, der zu alt ist, um seinen Gehweg im Winter zu räumen. Der Nächste ist der, den du mitnehmen kannst, weil er kein Auto hat und Hilfe braucht. Der Nächste ist der, der viele Lasten alleine tragen muss und du weißt, du kannst ihm was abnehmen. Der Nächste ist der, der Jesus braucht, weil er ohne Jesus verloren ist. Es gibt unzählige Möglichkeiten. Und deswegen ist das wahrscheinlich das breiteste Feld unseres Alltags, zu sagen, boah, ich sehe nicht auf meine Not, sondern voller Barmherzigkeit sehe ich die Not des anderen. Paulus macht das so deutlich, dass wir viele Möglichkeiten haben und wir können das mal lesen gemeinsam. Wir haben das vor 2 Wochen schon gelesen, weil es dort auch um einander geht. Aber im ersten Teil von Vers 10 werden wir ganz allgemein darüber aufgerufen, Gutes zu tun. Barmherzig zu sein, wenn du so möchtest, den Nächsten zu lieben. Galater 6, Vers 10. Lasst uns also nun, wie wir Gelegenheit haben, allen gegenüber das Gute wirken, am meisten aber gegenüber den Hausgenossen des Glaubens. Wie wir Gelegenheit haben, wo eine Gelegenheit ist, oder Luther übersetzt mit, solange noch Zeit da ist, allen gegenüber, was sollen wir tun, das Gute wirken? Und das ist die Frage, ist das meine Herzenseinstellung, ist das deine Herzenseinstellung? Diesen Blick zu haben oder ja, zu bekommen für den anderen. Ist das unsere Denkweise, ist das so tief verinnerlicht, dass wir sagen, hey, ich möchte auch über meine Not mal hinwegsehen, Und wenn wir das tun, dann noch einmal, nicht wenn jeder an sich selbst denkt, ist allen geholfen, sondern wenn wir alle an den anderen denken, ist jedem geholfen. Und je tiefer ich darüber nachsinne und je tiefer ich mich hineinbegebe und das in meinem Herz groß werden lasse, desto gelassener, desto einfacher kann ich auf Anfragen reagieren von meiner Frau, die im Bett ist und friert und sagt, hey, kannst du mir eine Wärmflasche machen? Ja. Obwohl ich gerade in Arbeit vertieft bin, kann ich das doch tun. Je tiefer ich darüber nachsinne und mich wirklich von der Schrift überzeugen lasse und das in meinem Herzen verankert ist, desto gelassener und geduldiger kann ich auf meine Kinder reagieren, wenn sie nachts Hilfe brauchen, ich aber lieber schlafen möchte. Je tiefer ich darüber nachsinne und je mehr ich da wirklich mein Herz für öffne, desto schneller kann ich freudig auf eine Nachricht reagieren, wenn jemand irgendwo Hilfe braucht, während die Couch mich anlächelt. Und das müssen wir natürlich differenziert betrachten. Ja, nochmal, wir sind keine Maschinen und vor allem, wir sind nicht Gott. Wir sind Menschen mit Grenzen, wir haben nicht unendlich Kraft, wir haben nicht unendlich Wachheit, wir haben nicht unendlich Kapazitäten an Weisheit und andere Aufgaben müssen auch erledigt werden. Wir haben auch von der Schrift her andere Verantwortungsbereiche, das ist keine Frage. Es wäre anmaßend zu sagen, hey, ich schaffe das alles. Ich bin stark. Es wäre stolz, wenn wir uns auf unsere eigene Kraft verlassen. Gott hat uns einen Körper gegeben, der Grenzen hat. Das möchte ich zumindest kurz betonen, aber mir geht es heute vor allem erst einmal um die andere Seite, die Einstellung, wo wir vielleicht vom anderen Pferd, der Seite des Pferdes gefallen sind und das so ein bisschen vergessen haben, dass das auch unser Auftrag ist. Diese innere Haltung, den Nächsten lieben zu wollen. Ist das bei mir vollkommen verändert und ausgereift? Natürlich beim besten Willen nicht. Ich muss mich auch immer wieder dem Wort Gottes aussetzen, mich zu den Füßen von Jesus setzen, mich füllen lassen, die Korrektur meiner Frau annehmen und sie wieder sagt, hey du, da bist du aber nicht geduldig mit dem Mima umgegangen. Ja, wir brauchen das, wir brauchen einander. Ich brauche die Vergebung Christi und darin kann ich in dem Sinne ruhen, dass ich mich nicht selber dafür fertig machen muss. Was als nicht als Ausrede sagen und er hat ja alles bezahlt und dann kann ich mich doch da mal zurückziehen. Ja, ich möchte weiter meinem Herzen arbeiten und hoffe, dass ihr gemeinsam den Weg mitgeht und sagt, ja, wir geben uns gemeinsam in Gottes Wort und wollen unsere Gedanken, unsere Herzen prägen lassen von ihm und heute diese Gedanken, die er uns ja sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und wenn wir das tun, dann stoßen wir vielleicht auch irgendwann auf diese Wahrheit aus Jakobus 4, Vers 17 und die ist krass. Wer nun weiß, Gutes zu tun, und tut es nicht, dem ist es Sünde. Versteht jemand nicht, was hier steht? Ich glaube, es ist sehr, sehr klar. Und zusammen geht es darum, sich den Plänen Christi unterzuordnen. Ja? Das heißt, nicht überheblich sein und sagen, ich habe für die nächsten 3 Tage geplant, ich werde das schon schaffen. Nein, es geht darum, wenn Gott will und wir leben, werden wir es schaffen. Wenn du weißt, was Christus möchte, wenn du weißt, was er gut heißt und tust es nicht, dann ist es Sünde. Ich zitiere William MacDonald, der sagt zu diesem Vers, in jeder Lebenssituation macht uns die Möglichkeit, Gutes zu tun, verantwortlich danach zu handeln. Wenn wir wissen, was richtig ist, dann haben wir die Verpflichtung, demgemäß zu leben. Wenn wir das nicht tun, so sündigen wir gegen Gott, den Nächsten und uns selbst. Das sind sehr ernste Worte, finde ich. Ich weiß nicht, ob wir schon mal so über die Hilferufe unserer Kinder gedacht haben. Über die Hilferufe unserer Frau oder unseres Mannes. Unserer Nachbarn, unserer Freunde, unserer Arbeitskollegen, unserer Geschwister. Haben wir mal so über Hilferufe nachgedacht? Wir wissen eigentlich, wir können helfen. Tun es nicht. Weil mein Reich. Ich weiß nicht, was du darüber denkst. Ich denke nur und muss es leider wieder bekennen, da ist sehr viel Luft nach oben. Und doch hat Christus auch dafür bezahlt. Auch dafür hat er meine Schuld und meine Sichtweisen und meine Unterlassungssünden in dem Punkt und folglich dann auch die Tatsünden bezahlt. Und das heißt nicht, dass ich sage, gut, mache ich weiter so, sondern ich möchte dennoch, dass wir gemeinsam diesen Weg gehen und sagen, ich möchte an meinem Herzen arbeiten lassen. Dass wir uns der Gnade erfreuen und dass wir uns freuen darüber, dass die Gnade uns in Zucht nimmt, dass sie uns erzieht und weiter voranbringt, in unserem Denken und Reden und Handeln voranzukommen. Und dass wir diese unendliche Dauerschuld, den Nächsten zu lieben, dass wir sie nie abbezahlen, sondern dass wir jetzt neu als Ermutigung nehmen und damit den letzten Aspekt uns heute nochmal anschauen, aus Römer 13, diese unendliche Dauerschuld. Da sollen wir immer Schuldner bleiben, dass wir immer Liebe haben für den Nächsten. Römer 13, Verse 8 bis 10, lass uns das gemeinsam lesen. Auch diese Stelle haben wir uns teilweise beim letzten Mal schon angeschaut, weil es auch eine Einanderstelle ist. Aber sie spricht auch sehr allgemein über die Nächstenliebe. Römer 13, die Verse 8 bis 10 unter dem Aspekt der unendlichen Dauerschuld. Seid niemand irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben. Wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt, denn du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Wenn es ein anderes Gebot gibt in diesem Wort, ist es zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Die Erfüllung des Gesetzes ist also die Liebe. Also wir haben hier zunächst diese Anweisung, trage beständige Liebesschuld, dass wir immer Schuldner sein sollen. Wir sehen hier den Grund, so wird das Gesetz erfüllt. So ist das Gesetz nicht am Ende, sondern damit erfüllen wir es. Wir finden Beispiele hier, also diese vier Gebote dafür, wie das in der Praxis Wirklichkeit wird. Wir sehen das Grundprinzip dahinter, dass die Nächstenliebe, also wie wir miteinander umgehen, können wir den Beispielen ja gut erkennen. Wir haben den Effekt, dass wir dem Nächsten erst einmal nichts Böses tun, aber dabei bleibt es nicht, sondern das Positive ist, dass wir das Gesetz erfüllen und praktisch gelebte Liebe üben. So wie Römer 12, Vers 1 bis Vers 21 eigentlich zeigt, und da werden wir auch bei der Feindesliebe nochmal reinspringen, was es bedeutet, dem anderen Gutes zu tun. Ja, verabscheut das Böse, haltet fest am Guten. Das sind die beiden Kategorien im Vers 9, die Paulus da aufmalt. Nicht nur das Böse meiden, hassen, also nicht Ehe brechen, nicht stehlen und so weiter, sondern aktiv das Gute tun. Ganz kurz, die Erfüllung des Gesetzes. Warum steht das hier? Es kommt zweimal vor. Ja, Liebe kann in sich selbst nicht gelebt werden, wenn man das so sagen möchte. Ja, sondern sie braucht irgendwo einen moralischen Standard. Ja, Paulus schreibt nicht, die Liebe ist jetzt das Ende des Gesetzes, das Gesetz war da, war gut, aber das erfüllt nicht, sondern die Liebe ist nicht das Ende von jeglichem Gesetz und damit brauchen wir es nicht mehr, sondern wir brauchen es als Maßstab, um Liebe griffig zu machen. Und damit erfüllt die Liebe das Gesetz. Liebe und Gesetz brauchen einander so, dass das Gesetz quasi die Richtung oder die Erklärung für Liebestaten zeigt, während das Gesetz die Liebe für seine Lebendigkeit benötigt. Ja? Rein das Gesetz, ohne Liebe, 5 minus 1 gleich 0. Aber die Liebe macht diese Gebote dort, macht sie lebendig. Und so haben wir Vers 8 ja schon vor zwei Wochen angeschaut, diese freiwillige Dauerschuld, immer haben bis zum Ende. Da sollen wir Schuldner bleiben, dass wir immer schuldig sind, den Nächsten zu lieben. Eine Schuld, die wir täglich bezahlen und niemals abbezahlen. Das ist die Liebe untereinander. Das ist eine Bedeutung. Und in dem Punkt sollen wir, wie gesagt, Schuldner bleiben. Schulden, die wir nie abbezahlen. Schulden zu haben, ist nicht schön. Aber diese Schuld, die ist wirklich schön, dass wir den Nächsten lieben, lieben, lieben. Bis zum Ende. Und so erfüllen wir das Gesetz, sagt Paulus an dieser Stelle. Und diese Gebote, die sprechen in Lebensumstände hinein, sie machen es griffig und Es hat nichts damit zu tun, ob wir ein tolles Bauchgefühl haben. Es hat nichts damit zu tun, ob wir den anderen mögen oder nicht, ob er uns sympathisch ist, ob wir gleich denken wie er, sondern es hat was damit zu tun, dass wir überzeugt davon sind, dem anderen können wir Gutes tun, weil Gott es möchte. Wir wollen nach Gottes Willen dem anderen bestmöglich helfen, weil er es sagt. Es ist ein Schritt des Gehorsams zu sagen, ich treffe die Entscheidung, dem Nächsten zu lieben. Und was ist die Motivation oder die Möglichkeit überhaupt, dass wir das tun können? Na, können wir wieder ganz unten in der Pyramide ansetzen. Christus hat uns geliebt. Er hat dich und mich geliebt. Er hat alles dafür gegeben und hat uns den Geist gegeben, der die Liebe Gottes ausgegossen hat in unsere Herzen, dass wir fähig sind, aufgrund dieser Liebe, dieser Agape, die wir angenommen haben, selber, wie Tobi sagen würde, zu agapen, ja, also Liebe zu zeigen. Das Gesetz zu erfüllen, weil Christus selber das Gesetz erfüllt hat. Er ist sogar das Endziel des Gesetzes, schreibt Paulus in Römer 10. Er hat vollkommen alles getan, was der Vater wollte. Wir können das nicht. Er hat vollkommen geliebt, heißt das. Und an unserer Stelle ist er gestorben und hat jedem, der das für sich in Anspruch genommen hat, diese weiße Weste des vollkommenen Erfüllen der Liebe angezogen. So sieht Gott dich und mich. Vollkommen. Sieht es in der Lebenspraxis genauso aus? Leider nein. Aber das wollen wir immer mehr angleichen, bis zum Ende unseres Lebens. Und wir werden einmal sein wie er, wenn wir bei ihm sind. Und vielleicht sitzt du jetzt hier und ich habe mir diese Frage auch gestellt, hey, ist da überhaupt genügend Sprit in diesem Motor? Wo ist er verloren gegangen? Wie weit entfernt ist mein Motor der Liebe von der Quelle, vom Treibstoff? Es kann sehr unangenehm sein, wenn man unterwegs liegen bleibt und keinen Sprit hat und dann man anrufen muss, vielleicht den ADAC anrufen muss. Der hilft dabei, habe ich gelesen, ist teuer. Aber hey, er versorgt uns mit Sprit. Und genauso kann es auch in deinem und meinem Leben sein, in diesen benzinleeren Zeiten, wo wir merken, irgendwie stottert der Motor schon oder er kommt sogar ganz zum Liegen. Wir können den ADAC anrufen. Wir können den anrufen, der uns hilft. Rufe mich an in der Not und er wird uns daraus retten. Dass wir umdenken, dass wir Buße tun, ihm das bekennen und sagen, Gott, du, ich habe mich nicht wirklich von deinem Wort füllen lassen. In letzter Zeit, du, die Gemeinschaft mit dir, die war nicht so prickelnd. Irgendwie weiß ich gar nicht, wie das alles gekommen ist, aber natürlich kann dann kein Sprit in meinen Motor kommen. Hilf mir bitte, verzeih mir. Ich möchte diesen permanenten Draht zu dir wieder aufbauen und die Leitung quasi neu schließen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Schlüssel und damit sind wir beim zweiten Aspekt, liebe Christus, die Gemeinschaft mit ihm zu pflegen. Ihr seht, wie das irgendwo alles zusammenhängt, wie das eine das Fundament ist überhaupt, wie das andere die Voraussetzung ist für unsere gegenseitigen Liebesbeziehungen. Und ich hoffe, dass wir heute nochmal neu motiviert worden sind, darüber nachzudenken und auch ehrlich zu sein, wo es uns fehlt. Und dann neu anzusetzen, zu sagen, danke Christus, dass du mich liebst für deine große Gnade. Danke, dass du mich zu deinem Kind gemacht hast, weil ich an dich glaube, weil ich um die Vergebung meiner Schuld gebeten habe. Du bist der Herr in meinem Leben geworden, ich liebe dich und ich möchte das zeigen, indem ich Zeit auch mit dir verbringe und das tue, was du möchtest. Und dazu gehört auch, dass ich meine Geschwister in der Gemeinde liebe und auch, Mann, du hast es gesagt, den Nächsten zu lieben. Und ich hoffe, dass wir motiviert sind, das zu tun und ich möchte nochmal schließen mit einer weiteren Geschichte, die jedem von uns passieren kann, weil wir nie wissen, wenn wir jemanden lieben, was das für Folgen haben kann. Und lehnt euch gern zurück, stellt euch vor, wie das hier geschieht und lasst diese Liebestat einfach auf euch wirken und was das für große Auswirkungen haben kann. Eines Tages, ich war gerade das erste Jahr auf der Highschool, sah ich ein Kind aus meiner Klasse nach Hause gehen. Sein Name war Kyle. Es sah so aus, als würde er alle seine Bücher mit sich tragen. Und ich dachte mir, hä? Warum bringt wohl jemand seine ganzen Bücher an einem Freitag nach Hause? Das muss ja ein richtiger Dummkopf sein. Da sind schon direkt wieder die Gedanken. Ich kenn's. Mein Wochenende hatte ich schon verplant. Partys, Fußballspiel mit Freunden, morgen Nachmittag. Also zuckte ich mit den Schultern und ging weiter. Da sah ich eine Gruppe anderer Kinder in seiner Richtung laufen. Sie rempelten ihn an, schlugen ihn, seine Bücher aus den Armen, schubsten ihn, dass er in den Schmutz fiel. Seine Brille flog durch die Luft und ich beobachtete, wie sie etwa 3 Meter neben ihm im Gras landete. Er schaute auf und ich sah diese schreckliche Traurigkeit in seinen Augen. Mein Herz wurde weich. Ich ging zu ihm rüber. Er kroch am Boden, suchte seine Brille. Und ich sah die Tränen in seinen Augen. Und als ich ihm seine Brille gab, sagte ich, diese Typen sind Blödmänner. Er schaute zu mir auf und sagte, danke. Ein großes Lächeln zierte sein Gesicht. Es war jenes Lächeln, was zutiefste Dankbarkeit ausdrückt. Ich half ihm, seine Bücher aufzuheben, fragte ihn, wo er wohnt, und es stellte sich raus, hey, er wohnte ganz in meiner Nähe. Er erzählte mir, dass er zuvor auf eine andere Schule ging, eine Privatschule, Klammer auf, ich hatte mich eigentlich nie mit einem Privatschulkind abgegeben. Den ganzen Nachmittag dann unterhielten wir uns aber und ich trug seine Bücher. Er war ein richtig cooler Kerl. Ich fragte ihn, ob er Lust hatte, mit mir und meinen Freunden am Samstag Fußball zu spielen, und er sagte, wir verbrachten so letztlich das ganze Wochenende zusammen, und je mehr ich ihn kennenlernte, desto mehr schlossen wir Freundschaft. Es begann der Montagmorgen und auch Kyle mit dem riesigen Bücherstapel war wieder da. Ich stoppte ihn und sagte, Mann, mit den ganzen Büchern wirst du noch eines Tages richtige Muskeln bekommen. Er lachte und gab mir einen Teil der Bücher. Während der nächsten 4 Jahre wurden wir ganz enge Freunde. Als wir älter wurden, dachten wir über das College nach und Kyle entschied sich für Georgetown, ich entschied mich für Duke. Ich wusste, dass wir Freunde sein würden, auch wenn viele Kilometer dazwischen liegen. Er wollte Arzt werden, ich wollte meiner Fußballkarriere nachgehen. Kyle war der Abschiedsredner unserer Klasse. Ich neckte ihn die ganze Zeit, indem ich sagte, er sei ein Dummkopf, er musste eine Rede für den Schulabschluss vorbereiten. Ich war so froh, dass ich nicht derjenige war, der das tun musste. Am Abschlusstag sah ich Kyle und er sah großartig aus. Er war einer von denen, die während der Highschool zu sich selber fanden und ihren Stil entwickelt haben. Er hatte mehr Verabredungen als ich. Mann, manchmal war ich richtig neidisch auf ihn. Heute war einer dieser Tage. Ich konnte sehen, dass er wegen seiner Rede sehr nervös war. Ich gab ihm einen Klaps auf die Schulter und sagte, hey, großer Junge, das wird toll werden. Er sah mich an und lächelte und sagte wieder, danke. Als er seine Rede begann, räusperte er sich und fing an. Der Abschluss ist eine Zeit, um denen zu danken, die dir geholfen haben, schwere Zeiten zu überstehen. Deine Eltern, deine Lehrer, deine Geschwister, dein Trainer, auch deinen Freunden. Ich sage euch, das beste Geschenk, das ihr jemandem geben könnt, ist eure Freundschaft. Dass ihr ein offenes Auge habt für die Probleme des Nächsten. Ich schaute meinen Freund etwas ungläubig an, als er von dem Tag erzählte, als dem wir uns das erste Mal trafen. Er hatte geplant, sich an diesem Wochenende umzubringen. Er erzählte weiter, dass er seinen Schrank ausgeräumt hat, dass seine Mutter die schweren Bücher nicht tragen musste. So trug er sein Zeug nach Hause. Gott sei Dank wurde ich gerettet, sagt er. Mein heutiger Freund hat mich aus dieser Notsituation herausgeholt und mich bewahrt. Ich konnte spüren, wie die Masse den Atem anhielt und dieser gut aussehende, beliebte Junge von seinem schwächsten Augenblick erzählte. Auch wenn du nicht jedermanns Freund bist, so bist du der Nächste. Unterschätze niemals die Macht deines Handelns und zuvor auch die Sicht auf den anderen. Durch eine kleine Geste kannst du das Leben einer Person ändern. Zum Guten, aber auch zum Schlechten. Gott setzt uns alle ins Leben des anderen, um uns gegenseitig zu beeinflussen. Auf irgendeine Art und Weise. Darum rufe ich euch auf, liebe deinen Nächsten. Amen.